Der erste war in dem Skript, dass Gott, als er uns Menschen geschaffen hat, das im Sinn gehabt, vorgehabt hat, dass wir, wie das dort formuliert wird, herrschen sollen oder Autorität ausüben. Und ich habe das mit meiner Hand so versucht darzustellen. Gott hat uns einen Auftrag oder mit einem Auftrag betreut, herrschen über seine Hände Werk. Und dann im Psalm 8 steht dann noch die besondere Aussage, eine symbolisch zu verstehende Aussage: Er krönt uns mit Herrlichkeit und Ehre. Und was wir davon mitnehmen wollen, ist, dass irgendwo ein Zusammenhang besteht zwischen dem Thema Gottes Herrlichkeit und unsere Befähigung oder das, was der Herr in uns wirken möchte, zum Thema geistlicher Autorität, die Befähigung, diesen Auftrag auszuführen. Und so könnte man sagen, wie Gott uns Menschen gedacht hatte, war mit zwei Schwerpunkten natürlich noch viele andere. Da stehen in dem Schöpfungsbericht noch viele, viele andere Sachen, dass Gott möchte, dass wir fruchtbar sein sollen, uns vermehren sollen und hier auf der ganzen Erde uns vervielfältigen. Davon rede ich jetzt nicht, sondern hebe nur dieses hervor. Das eine ist geistliche Autorität ausüben und das andere ist gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Und dann diese Aussage, die bei Paulus kommt, Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren. Was ich gestern Abend nicht so bewusst gesagt habe, aber möchte ich jetzt schon dabei anknüpfen. Jetzt können wir uns schon vorstellen, dass in dem Rahmen von Gottes Heilsplan, gewirkt durch Jesus Christus, ist eine von vielen, vielen, vielen Schwerpunkten die Wiederherstellung der Herrlichkeit, die verloren ging. Und darauf wollen wir jetzt ziemlich bald hinkommen zu dem Thema und welche Rolle oder welche Wichtigkeit dieses Thema Herrlichkeit in dem Wirken von Jesus spielt und auch unter diesem Vorzeichen, dass Jesus das bei uns wieder herstellen möchte. Das sind also die zwei Themen, die wir gestern hatten. Einmal das Herrschen oder Autorität ausüben. Das zweite ist, die Herrlichkeit ging verloren. Eine Wiederherstellung der Herrlichkeit. Und dann vielleicht noch einen dritten Gedanken. Und das war über das Leben Jesu selber, dass Petrus sagte, wir waren dort, als er auf dem Berg war. Die Stimme hörten wir und wir sahen, wie er eingekleidet war in Herrlichkeit. Und dann gibt uns den Kommentar. Und er, Jesus, empfing Herrlichkeit und Ehre, als wir dort auf dem Berg waren, diese erhabene Stimme hörten. Er empfing, hat das Empfangen aufgenommen. So wollen wir jetzt im zweiten Teil des fünfteiligen Lehrabends hier, wollen wir dieses Thema aufgreifen. Und welche Rolle spielt die Herrlichkeit im Leben Jesu? Oder vielleicht präzise gesagt, wir wollen uns einige wenige Beispiele anschauen. Man könnte das um ein Vielfaches vermehren und wollen aus diesem Zusammenhang einiges lernen. Wie könnte man das einordnen? Wie könnte man das verstehen? Und das erste Beispiel, das wir anschauen, das wäre jetzt in der Lehre Nummer 2, Absatz 2.1, ist tatsächlich ein Beispiel im Leben von Jesus aus der Natur. Wie wir schon bei dem Schöpfungsbericht gehört haben oder im Psalm 8, herrschen über deine Hände Werk, wäre vielleicht eine erste Anwendung, wäre herrschen über die Natur. Das ist nicht der letztliche große Schwerpunkt. Jesus kam, um uns Menschen alle aus der Macht der Sünde zu befreien. Das heißt, die wirkliche Herrschaft, die kommt dann, oder die Autorität Jesu kommt zum Ausdruck, zum Thema Gottes Herrschaft hier über die Mächte der Finsternis zum Ausdruck bringen. Aber für jetzt wollen wir ein Beispiel anschauen. Johannes 2, Vers 11, Absatz 2.1. Ich gehe davon aus, dass die meisten diesen Bericht in Johannes recht gut kennen, nämlich dieser Bericht geht in die Richtung, dass Jesus und seine Jünger wurden eingeladen zu einer Hochzeit in Kana. Dann stellt man nach und nach fest, es ist nicht genügend Wein da, muss wohl in der damaligen Kultur eine echte Blamage für den Bräutigam gewesen sein, wenn es nicht genug Wein dort gab. Da gab es so ganz große steinerne Krüge, 6 davon. Jesus gab den Auftrag an die Diener, dass diese Krüge gefüllt werden. Und dann, dass von diesem Wasser geschöpft wurde und zum Speisemeister gebracht wird. Und dann stellt man fest, dieses ehemalige Wasser ist nun verwandelt worden in Wein. Ein ganz außergewöhnliches Naturwunder. Aber für uns heute ist der Kommentar, den wir von Johannes hier mitbekommen, mit dem wir uns ein bisschen befassen wollen. Johannes 2, Vers 11. Wie ihr seht, ein Kästchenvers. Das ist also eine freundliche Einladung. Zum einen Anmalen sagt, in dem Zusammenhang von dem gesamten Seminar werden hier wichtige Aussagen gemacht, die wir genauer anschauen wollen. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. In diesem einen Satz steht so ziemlich alles, was ich in der ersten Hälfte von diesem Lehrabend vermitteln möchte. Ich habe dort die Zusammenfassung geschrieben, vier wichtige Begriffe. Wichtig in dem Sinn, wir wollen uns damit jetzt hier näher befassend auseinandersetzen. Der erste Begriff ist offenbaren. Vielleicht habe ich das vorher schon mal zum Ausdruck gebracht, dass ich sehr gerne auf den griechischen Urtext zurückgreife. Dort kommt man manchmal auf Zusammenhänge oder Beziehungen zwischen Versen, zwischen Gedanken, die durch die Übersetzung manchmal nicht so klar zugänglich gemacht werden. Und hier ist jetzt ein Beispiel, und das ist, es gibt zwei Begriffe im Griechischen, die häufig in der deutschen Bibel mit dem gleichen Begriff übersetzt werden. Und zwar ist der Begriff offenbaren. Im Hintergrund davon stehen zwei griechische Begriffe, die in unterschiedlicher Weise übersetzt werden. Aber der eine ist Apokalypto und der andere Phanero. Und beide werden mit offenbaren übersetzt. Eine andere Art, wie dieser Begriff Apokalypto manchmal übersetzt wird, ist erscheinen. Wenn Gott etwas offenbart, dann erscheint es uns. Das ist an und für sich hilfreich, nur die kleine Problematik kommt da hinein, dass Phanero wird auch mit erscheinen übersetzt. Dann wissen wir, dass also Apokalypto, wenn Gott uns apokalyptomäßig etwas zugänglich macht, vielleicht als Hinweis dazu, das griechische Wort Apokalypto, das steckt auch in dem sehr bekannten Titel von dem Buch, das Buch der Offenbarung, das letzte Buch des Neuen Testamentes, das letzte Buch der Bibel, ist das Buch der Apokalypsis. Und so macht Gott etwas offenbar in dem Buch der Offenbarung. Nur, die Komplikation kommt da hinein, dass Phanero auch übersetzt wird mit offenbaren oder erscheinen. Und eine dritte Art, wie das im Deutschen manchmal übersetzt wird, ist sichtbar machen oder sichtbar werden lassen. Ich schreibe jetzt nur mal sichtbar werden. Das sind schöne Beschreibungen von diesen Wörtern, von diesen Begriffen. Nur die Komplikation kommt da hinein. Beides, Phanero und Apokalypto, wird übersetzt mit offenbaren, erscheinen, sichtbar werden. Und dann haben wir Mühe, den Zugang dazu bekommen, was soll uns eigentlich hier vermittelt werden. Deswegen wähle ich einen komplett anderen Ansatz. Nun sind meine malerischen Fähigkeiten nicht so besonders. Also meine Schwester, die in Südafrika lebt, die ist eine echte begabte Künstlerin, kann gute Sachen malen. Das Talent hat mich bislang noch nicht so wirklich erreicht. Also deswegen sage ich vorher, was ich malen will, dass wenn ich es gemalt habe, dann wisst ihr, was ich malen wollte. Also ich möchte jetzt einen Vorhang, der aufgezogen oder erweitert wird, den möchte ich malen. Und daher können wir schauen, wessen Vorhang am besten aussieht. Also hier der Vorhang. Und viel wichtiger ist, was geschieht hinter diesem halb geöffneten Vorhang? Wie wir an einer ganz anderen Weise an diesen Begriff Apokalypto herantreten können, ist Apokalypto meint das, wenn Gott uns aus unserer irdischen Perspektive, wo wir hier auf Erden stehen, in unserem Wandel, in der Nachfolge Jesu, uns etwas in der unsichtbaren Welt offenbart und dann gibt er uns aus unserer irdischen, zeitlichen, begrenzten Perspektive in seine ewigen Himmelswelt gibt er uns Einblick. Oder auch Einsicht könnte man sicherlich auch verwenden. So könnte man sagen, das Buch der Offenbarung, dort hat Gott einiges in der unsichtbaren Welt dem Apostel Johannes enthüllt, zugänglich gemacht in dem Sinn, dass es ihm sichtbar wurde. Er konnte einen Einblick bekommen, eine Einsicht in die unsichtbare Welt. Und das aus unserer begrenzten zeitlichen Perspektive in Gottes ewige, unbegrenzte, zeitlose Zeit. Und Fanerot, dort geht es genau in die gegenübergesetzte Richtung. Gott aus seiner ewigen, zeitlosen Himmelswelt wirkt ein in unsere jetzige, momentane Situation, in unsere zeitlich begrenzte Welt. Es gibt also eine Einwirkung. Fanerot beschreibt zum einen diese Einwirkung, Gott aus seiner Welt, aus seiner ewigen, unbegrenzten, zeitlosen Welt, wirkt ein in unsere begrenzte, zeitliche Welt. Und dann ist das nicht verwunderlich, wenn Gott kraftvoll bei uns einwirkt, dann gibt es auch eine Auswirkung. Und in der Regel beschreiben wir solche kraftvollen Einwirkungen von Gott aus seiner Welt in unsere Welt hinein als ein Wunder. Und ein besonderes Merkmal von so einem Wunder ist dann, in ein oder anderen Weise ist es wahrnehmbar. Wahrnehmbar häufig mit unseren Sinnen. Also die 1000-Dollar-Question für heute Abend wäre Johannes 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana zu Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Welches von diesen beiden Begriffen wird dort verwendet im ursprünglichen griechischen Text? Apokalypto oder Phanero? Phanero. Also was Johannes uns eigentlich hier sagen möchte, es gab von Gott eine Einwirkung hier aus Gottes ewige Welt in unsere zeitliche Welt. Und diese Einwirkung steht in Zusammenhang mit Gottes Herrlichkeit. Und das ist ein Thema, das im Alten Testament häufig verwendet wird, dass es eine Einwirkung von Gottes Herrlichkeit gibt und dann gibt es wahrnehmbare Zeichen oder wahrnehmbare Erscheinungen oder wahrnehmbare Phänomene, je nachdem. Das heißt, es gibt eine Einwirkung von Gottes Herrlichkeit. Die nächste Frage wäre, wozu? Wozu? Besonders in diesem Beispiel von dem Wasser zu Wein. Also was uns dabei hilft, ist, dass wir nicht in den Evangelien lesen, so ein bisschen karikaturhaft dargestellt. Und Jesus und seine Jünger zogen von Party zu Party und überall, wo es Mangel gab, wurde Wasser zu Wein verwandelt, damit niemand blamiert ist. Wie oft hat Jesus Wasser zu Wein verwandelt? Einmal. Nun hat er nicht nur Wasser zu Wein verwandelt, er hat auch Brot vermehrt. Wie oft hat er Brot vermehrt? Wie viele Male war das? Zweimal insgesamt. Einmal so viel tausend und einmal so viel tausend. Viel wichtiger ist, wie sind die Menschen mit diesen Wundern der Brotvermehrung umgegangen? Wie haben sie darauf reagiert? Könnt ihr euch daran erinnern? Jawohl. Die Menschen haben gesagt, schau, das eine, der vermehrt das Brot. Wenn wir ihn zum Brotkönig machen, du, dann ist das Schlaraffenland angebrochen. Wir brauchen nur ein bisschen Brot und Fisch bringen und schon wird's vermehrt. Dann ist das Schlaraffenland hier, da brauchen wir nichts mehr Sorge. Wir machen ihn zum Brotkönig. Und wie hat Jesus darauf reagiert? Er ging hin und verbarg sich. Sie haben es wohl wahrscheinlich kaum sogar die Jünger kapiert. Und die Frage ist, was sollten sie denn kapieren? Was sollten sie kapieren? Siehst du, Jesus, hier steht Johannes 2, Vers 11, dieses ist das erste oder der Anfang der Zeichen. Was tut ein Zeichen? Es zeigt. Wohin zeigt es? Auf Jesus. Es zeigt, der Sohn Gottes, der König der Könige, ist hier. Und Jesus herrscht über alles. Natürlich, in besonderer Weise, und das interessiert uns so viele Jahre jetzt später, über die Mächte der Finsternis. Aber dass die Menschen zunächst, das sagt ja, es ist der Anfang der Zeichen. Dass die Menschen verstehen sollen, der König, der Könige ist hier. Er herrscht über alles, auch über die Naturgesetze. Aber das Ziel von Wasser zu Wein und Brotvermehrung war sicherlich nicht, ein Schlaraffenland zu schaffen, sondern zu zeigen, der Sohn Gottes, der über alles, alles, alles herrscht, er ist hier. Nochmal zu dem Thema, wozu? Wozu wurde dieses Wasser zu Wein verwandelt? Ich möchte es von einer ganz anderen Warte erklären. Gott hat diese Welt geschaffen und eine große Anzahl Naturgesetze eingerichtet, so vielleicht ein bisschen salopp erklärt, dass die Welt funktioniert. Ein Naturgesetz, das ist jetzt nicht das atemberaubendste Naturgesetz, heißt: Wasser bleibt Wasser. Also ich war total begeistert, als ich gestern ankam und die ganzen Weingärten gesehen habe. Das erinnert mich an das Markgräferland. Ich dachte immer, das Markgräferland ist das gelobte Land Deutschlands, aber jetzt stelle ich fest, hier ist bei euch auch ein gelobtes Land. Na, ich mache nur Spaß. Aber stell dir vor, wenn man sich vorstellen könnte, statt dass man diesen schönen Rebensaft in diese Fässer legt, dass man Wasser hineingießt, dann fürchte ich, tritt dieses Naturgesetz in Kraft, nämlich Wasser bleibt Wasser. Das ist nicht so eine aufregende Sache, außer wenn man dieses vielleicht bedenkt. In diesem spezifischen Moment geschah etwas. Also die Naturgesetze sind immer allgemein gültig. Unter allen Umständen, zu jeder Zeit, sind diese Naturgesetze gültig. Aber in diesem spezifischen Fall von diesem Bericht wird Wasser zu Wein verwandelt. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Wie kommen wir von der Naturgesetzebene auf die wunderwirkende Ebene? Was ermöglicht es uns, von der Naturgesetzebene auf die wunderwirkende Ebene zu kommen? Es fängt mit H an. Es gab eine Einwirkung von Gottes Herrlichkeit. Und wo wir sehr vorsichtig sein möchten, dieses Naturgesetz wurde nicht außer Kraft gesetzt. Sonst würde man sagen, seit der Zeit braucht man, wenn man Wein möchte, nur noch Wasser in Fässer zu füllen. Nein, es gab ein ganz spezifisches Ereignis, eine spezifische Situation. Hier gab es eine Einwirkung von Gottes Herrlichkeit und die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit, die trägt dazu bei, dass wir ab jetzt auf eine wunderwirkende Ebene wirksam sind. Was ich in diesem Skript nicht aufgenommen habe, und das wird ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich möchte es nur kurz antippen. Als Mose mit dem Volk Israel aus Ägypten kam, befanden sich längere Zeit in der Wüste, bevor sie ins gelobte Land dann weiterzogen. Und während der Zeit, wo sie in der Wüste sich befanden, dort gab es eine ganze Anzahl Naturwunder. Ich nenne einige davon. Wasser aus dem Felsen, wo Mose schlug mit dem Stab gegen den Felsen, kam zweimal vor. Dann ist das Manna vom Himmel gefallen, und das war dann ihre Speise. Und auch die Wachteln vom Himmel gefallen, das ist auch als Teil von ihrer Speise. Und an einer Stelle gab es die ganzen Rebellus, die sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt haben. Und dann hat der Herr zu Mose gesagt, sondert euch von denen ab. Und dann spaltete sich die Erde und diese Rebellus wurden alle verschluckt und dann schloss sich wieder die Erde. Und das kannst du für dich selber nochmal nachlesen im zweiten Buch Mose. Bei all diesen genannten Beispielen von Wasser und Wachteln und was immer diese verschiedenen Ereignisse waren, bevor das Wunder geschah, steht da jedes Mal. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und dann kam Wasser aus dem Felsen. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und dann fiel das Manna. Und die Herrlichkeit des erschien. Und dann fielen die Wachteln. Jedes Mal werden diese Wunder, die dort berichtet werden, in Zusammenhang gebracht mit der Einwirkung von Gottes Herrlichkeit. Das ist ein spannendes Studium, kannst du zu einem guten Moment mal selber machen. Wir wollen hier dieses festhalten, dass die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit, die bringt etwas von Gottes Wesen, von Gottes Kraft, von Gottes Nähe, von seinem Wesen hier in unsere Situation hinein. Und das befähigt uns, dass wir nicht limitiert sind, auf eine Naturgesetzebene zu wirken, sondern auf eine übernatürliche Ebene. Das heißt, dieses Wasser zu Wunder Bericht hiervon ist zum einen zu verstehen als ein Zeichen. Es zeigt, der Sohn Gottes ist hier, der über alles herrscht und auch über die Naturgesetze und vielmehr noch über, wie Martin Luther das so schön formuliert hat, Sünde, Tod und Teufel. Also Jesus kam, um über STT zu siegen oder zu herrschen, über Sünde, Tod und Teufel. Und darum geht es eigentlich, dass diese Zeichen von Wasser zu Wein oder Brotvermehrung sind eigentlich nur da, etwas darzustellen. Der Sohn Gottes, der über alles herrscht, ist hier. Und wir wünschen uns sehr, dass das beiträgt, wie das hier steht. Und seine Jünger glaubten an ihn. Sogar die Brüder Jesu hatten zu Anfang große Mühe und auch die Menschen in dem Umfeld haben gesagt, ja, wir kennen seinen Vater, seine Mutter und seine Brüder, aber ihn, ich meine, was ist so besonders an ihm? Und so sind vielleicht diese Art Wunder zu verstehen, dass Jesus hat nach und nach seine Herrschaft über die gesamte Schöpfung zum Ausdruck gebracht und später noch viel mehr über die unsichtbare Welt hier in der Umgebung. Ich möchte das auf einer anderen Art versuchen zu erklären und möchte mich da an einer Aussage von dem Bill Johnson orientieren. Also wer weiß, wer Bill Johnson ist oder hat schon mal von ihm gehört? Also das ist der Pastor von der Bethel Church Redding in Kalifornien und dort geschehen recht viele bemerkenswerte Dinge. Aber von Bill Johnson, von seiner Art zu lehren, ich bin immer jedes Mal so berührt, er hat so eine fantastische Begabung vom Herrn bekommen, um komplizierte Sachen recht einfach zu vermitteln. Und da möchte ich jetzt einen Gedanken, den ich mir bei ihm abgeguckt habe, hier mit einblenden lassen. Er stellte mal die Frage in einer Lehre, wie kann man den Dienst, den Auftrag Jesu hier auf Erden in einer einfachen Weise erklären? Na gut, so eine Frage ist ein Beispiel von einer Schrotgewehrfrage. Da gibt es also nicht eine einmalige, absolute Antwort, sondern es ist vielleicht eher so gedacht, als einzuklinken in diesen Prozess hinein, mitzugehen, mitzudenken. Also seine Frage war, wie könnte man Jesu Wirken hier auf Erden, seinen Dienst hier auf Erden, in einer einfachen Weise erklären? Und er hat es dann in seinen eigenen Worten auch gleich getan. Er sagte, im Wirken Jesu, wie das in den Evangelien vermittelt wird, kann man drei Phasen beobachten. Die Phase 1 ist, Jesus kam aus seiner Welt und kam hier in unsere Welt. Also er verließ seine Welt, kam in unsere Welt und er sagte an einer Stelle, ich komme vom Vater. Also Phase 1 ist, Jesus verließ seine Welt und kam in unsere Welt. Aber das Bemerkenswerte ist Phase Nummer 2, er brachte seine Welt mit. Er kam aus seiner siegreichen, heilen Himmelswelt, wo er gesiegt hat in Gottes Gegenwart, eine absolut vollkommene, heile Welt und brachte seine Welt mit in unsere Welt. Und Phase 2 ist, er ließ seine Welt hier bei uns wirksam, sichtbar, erlebbar werden. Also er brachte seine Welt mit und ließ sie wirksam werden. Das ist Phase Nummer 2. Und wenn man das Wirken Jesu anschaut, zum einen hat er für Menschen, die notleidend waren, besonders Krankheit und ähnliches, kann man sehen, dass er eine ganz große Barmherzigkeit hatte. Und an verschiedenen Stellen, wo er dann heilungsmäßig den Aussätzigen oder so begegnet war, dann steht da, und er war zutiefst zutiefst berührt, wenn diese Aussätzige manchmal noch gar nicht in die Nähe kamen, sondern gerufen haben, Meister oder Rabbi, hilf uns. Und dann war er von ihrer Not, die waren ja alle ausgewiesen, war er zutiefst berührt. Also Jesus war von der Not, von dem Leid der Menschen zutiefst angerührt. Aber er tat mehr, als dass er den weinenden, trauernden, leidenden die Hand um die Schulter gelegt hat und ihnen die Tränen abgewischt hat. Er hat mehr als das getan. Er hat Mitleid und Barmherzigkeit gezeigt, aber er hat noch viel mehr getan. Er brachte seine Welt mit und jede Person, die mit Jesus in Berührung kam, wurde von ihrer Not, von ihrer Krankheit, von ihrem Leid absolut befreit. Also Jesus hat seine Welt siegreich hier wirksam werden lassen. Und Phase Nummer 3. Er verließ unsere Welt und ging zurück in seine Welt. Er sagte, und den Vers habe ich hier in dem Absatz 2.2 abgedruckt, Johannes 16, Vers 28, das ist ein Beispiel, es gibt diese Aussage mehrere Male und vielleicht in unterschiedlicher Formulierung. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Also Phase 3 ist, Jesus verließ diese Welt und ging zurück in seine Welt. Aber nicht nur das. Er verließ unsere Welt, ging zurück in seine Welt und jetzt der Clou an der Geschichte ist, er hinterließ uns seine Welt. Das heißt, er ging aus unserer Welt in seine Welt zurück, aber er hinterließ uns seine Welt. Das ist der dritte Schritt. Ich möchte dazu einen Vers aufschreiben, mit dem ich mich fortwährend innerlich auseinandersetze. Ich weiß gar nicht, ob der genau im Skript steht, aber ich schreibe den mal hin. Johannes 14, Vers 12. Also aus dieser Zeit, den letzten Abschiedsreden Jesu, bevor er dann an den Kreuzesweg angetreten ist und gekreuzigt, gestorben, begraben, dann aufgefahren, gen Himmel. Also von den letzten Aussagen Jesu, den Abschiedsreden, sagt Jesus, ich zitiere das ein bisschen frei, man müsste es noch genauer lesen, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, das schreibe ich jetzt alles nicht hin, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Dann kommt noch hinzu und wird größere als diese tun. So ein Vers bringt zum Ausdruck, dass Jesus verließ diese Welt, ging zurück zu seinem Vater in seine Welt, aus der er gekommen ist, aber er hinterlässt uns diese Aussage, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Also Jesus rechnet damit, das, was er hier auf Erden erlebt hat, in verschiedener Weise an Zeichen, Wunder, Heilung, Befreiungsdienst und ähnliches, dass wir etwas Ähnliches erleben. Vielleicht nicht eine einzelne Person, aber ich rechne damit mit die Gemeinde Jesu, dass wir das wieder erleben. Und diese Verse, die beschäftigen mich fortwährend. Das heißt, Phase Nummer 1 ist, Jesus kam aus seiner Welt in unsere Welt, brachte seine siegreiche Welt mit. Phase Nummer 2 ist, er ließ seine siegreiche Welt hier wirksam werden, erlebbar werden. Er ging zurück in seine Welt und hinterließ uns seine Welt. Natürlich, wenn man den Zusammenhang liest, eine große Anzahl wunderbarer Zusagen, dass er sagt, ab jetzt werdet ihr in meinem Namen beten. Ihr habt bislang noch nichts in meinem Namen gebeten. Also er hat ihnen die Möglichkeiten gegeben, damit dieser Vers Johannes 14, Vers 12 wahr wird. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke oder ähnliche Werke, das wäre jetzt meine Erklärung von diesem Vers, ähnliche Werke erleben oder wirken. Und diese Verse beschäftigen mich fortwährend aus dieser Perspektive, dass ich sage, Herr, wie ist es möglich, dass du als Sohn Gottes diese Werke gewirkt hast und du bist zurück zum Vater gegangen, und was sind die Voraussetzungen oder was sind die Befähigungen oder was sind die Möglichkeiten? Herr, wie kommen wir als Gemeinde Jesu dahin, dass wir das auch erleben können? Und ich möchte in keiner Weise irgendwie jemand unter Druck setzen und schon gar nicht das Leben madig machen, sondern ich sehe das als einen ganz großen Zuspruch und sage, Herr Jesus, der Sohn Gottes, sieht das als eine Möglichkeit, dass hier unter uns hier ähnliche Werke geschehen, wie er in den Evangelien berichtet, gewirkt hat. Frage ich mich, Herr, wie ist denn das möglich? In diesem Zusammenhang von Johannes 14, Vers 12 möchte ich dort einen Vers in den Blickpunkt hineinbringen. Das wäre aus Johannes 17. Ich habe das als Kästchenvers gemalt, besonders der allerletzte Vers 17, Vers 22. In vielen Bibeln wird Johannes 17 überschrieben mit der Überschrift das hohe priesterliche Gebet Jesu. Und wenn man das jetzt als eine Lehre nehmen würde, also nicht alleine nur als ein Gebet, sondern da sind lehrmäßig ganz wichtige Themen, die vermittelt sind, kann man sagen, das ist die letzte Lehraussage, die Jesus macht, bevor er den Kreuzesweg antritt. Johannes 17, das Gebet und was man dort liest, was er betet, wie er betet, welche Themen angesprochen werden. Und danach, Johannes 18, beginnt dann die Gefangennahme Jesu und die Kreuzigung und diese letzten Endergebnisse in Jesu Leben. Und daraus habe ich jetzt nur drei Verse herausgegriffen. Also man täte gut, mal das gesamte Kapitel zu lesen. Das sind enorm wichtige Sachen, besonders wenn man sich immer wieder vor Augen hält. Das sind die letzten Aussagen Jesu, aber nun wirklich in den allerletzten Stunden, bevor dann dieser fadenscheinige Prozess und dann die Kreuzigung beginnt. Nun fange ich mal an, Johannes 17, Vers 20 zu lesen. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Es ist nicht häufig, dass in der Bibel ein Gebet, das gebetet wird, so genau beschrieben wird, an wen ist es gerichtet? Also wer sind die Adressaten von diesem Gebet? Es gibt eine große Anzahl Gebete im Alten Testament, die sehr lesenswert sind oder dass man sie auch für sein eigenes Leben davon was übernehmen kann. Und auch zum Beispiel die Gemeinde in Jerusalem, wo die einige Male echt unter Druck gesetzt wurde von den Behörden damals in Jerusalem. Und dann haben sie auch zu Gott gerufen und gebetet. Und Paulus hat für seine Gemeinden gebetet. Also wir tun gut, wenn wir mal diese Gebete anschauen. Was wurde denn von maßgeblichen Gemeinden oder Leuten gebetet? Und dieses ist auch ein Gebet, aber hier, wie selten sonst in der Bibel, steht genau, an wen dieses Gebet sich richtet. Und das wollten wir jetzt nochmal genauer festhalten. Aber nicht für diese allein bitte ich. Wen meint Jesus mit diese? Gut, es ist jetzt hier in diesem kurzen Abschnitt nicht ersichtlich, dazu müsste man das ganze Kapitel lesen. Aber mal schauen, ob wir drauf kommen. Ist nicht schwierig, wer sind diese? Seine Jünger. Wie viele sind es? Das haben wir 10, 11 und 12. Also jetzt können wir dreimal wählen. 11. Judas ist schon weg. Also er betet für seine 11 Jünger. Viel interessanter ist, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Wen hat er da im Sinn? Für wen betet er? Uns. Also das könnte man sagen, alle die im durch den Namen Jesu oder aufgrund der Botschaft Jesu zum Glauben kommen, von den Tagen von der Jerusalemer Gemeinde bis heute, kann man sagen, alle Gläubigen oder alle Christen oder alle Jesus-Liebenden oder alle Nachfolger, dann betet er. Es ist schon speziell, dass er nicht nur für seine Jünger betet. Man könnte sagen, ja, ich meine, die Jünger, die haben eine Notsituation gehabt und das war ja dann ziemlich bald ersichtlich, dass sie von allen Seiten bedrängt wurden und von den Pharisäern und Schriftgelehrten und hatten da eine schwierige Zeit. Deswegen betet Jesus für sie. Das ist sicherlich verständlich und stimmt auch. Aber hier kommt noch dieser Gedanke hinzu. Nicht für diese allein bete ich, sondern für alle die, durch ihr Zeugnis, durch ihr Wort oder sprich durch die Bibel oder sprich durch das Neue Testament gläubig werden. Wen schließt das ein? Uns. Ich würde es aber gerne noch ein bisschen präzisieren. Uns ist ein bisschen zu sehr verallgemeinert gesagt. Versteht ihr? Man kann immer sagen, uns, dann verstecken wir uns hier in der ganzen Gemeinde. Wen meint Jesus noch? Das ist so eine quasi Trickfrage. Das ist ziemlich ernst, denn um zu sagen, ja, der betet für die ganze Christenheit und von hier bis in China und alle dazwischen, das ist so schön weit weg. Aber ich würde mich einfach freuen, wenn du dann den inneren Freiraum spürst und da neben diesem Vers 20 schreiben würdest, plus ich auch. Jesus betet für dich. Natürlich, für all die anderen Glaubenden auf der ganzen Welt seit 2000 Jahren, das stimmt alles. Aber wenn Jesus das so präzis formuliert, dann möchte ich da damit auch sehr intensiv umgehen und das nicht so verpauschalisieren und sagen, alle Christen, das stimmt natürlich, das stimmt alles. Aber so eine ernste Aussage, dass Jesus sagt, er betet für alle Gläubigen und für mich auch. Also wenn du das da reinschreiben würdest, dann würde es sicherlich eine tolle Sache für dich selber bedeuten, nämlich Jesus betet für seine Jünger, für alle Gläubigen auf der Welt seit 2000 Jahren, und ich auch. Und die nächste Frage ist, was betet er dann? Vers 21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Für heute, ich habe den Vers nur, damit der Zusammenhang stimmt, dort mit wiedergegeben, lassen wir den Vers mal stehen. Dazu bräuchte es ein ganzes Stück mehr, den Vers in Zusammenhang gut zu erklären. Es geht für mich, für jetzt, um den Vers 22. Und den dürften wir in besonderer Weise goldig anmalen. Ich möchte, dass du erstmal diesen Vers selber liest und dann sagst du mir, was du davon hältst. Lies das mal hier vor. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Also zwei Begriffe möchte ich hier hervorheben, die habe ich schon fett gedruckt. Es geht um Herrlichkeit und es geht um das Geben. Jetzt auf der nächsten Seite habe ich ganz oben 2. Petrus 1, Vers 17 abgedruckt. Das war der Vers, einer der letzten Verse von gestern. Den habe ich, damit wir nicht so hin und her blättern brauchen, das hier gleich abgedruckt. 2. Petrus 1, Vers 17. Petrus sagt, er, Johannes und Jakobus, wir waren dabei auf dem Berg der Erklärung und sein Kommentar von dem, was sie dort wahrgenommen haben. Denn er, Jesus, empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit. Und wir deuten Ehre und Herrlichkeit im Rahmen von Psalm 8 als eine Krone der Herrlichkeit und Ehre, als eine göttliche Befähigung, dass in besonderer Weise das Thema Herrlichkeit bei dieser Krönung, bei der Befähigung wohl eine ganz wichtige Rolle spielt. Und jetzt sagt er, und Jesus empfing Herrlichkeit und Ehre auf diesem Berg, als wir dabei waren und die Stimme kam und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Also Petrus sagt uns, Jesus war auf dem Berg und er empfing Herrlichkeit und Ehre vom Vater. Also könnte man sagen, er empfing diese Krone der Herrlichkeit vom Vater, als diese Stimme auf dem Berg dort geschah. Und Jesus betet und sagt, Vater, ich bete jetzt am Ende meines Lebens, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Da haben wir also zwei Seiten von dem gleichen Inhalt, nämlich Jesus betet und sagt, Vater, du hast mir diese Herrlichkeit gegeben. Und das war, während er noch auf Erden war, mit seinem Erdenwandel, also noch nicht aufgefahren gen Himmel. Also sagt er, Vater, du hast mir die Herrlichkeit gegeben Und Petrus sagt, und er empfing Herrlichkeit und Ehre. Und jetzt kommt nochmal was anderes, ganz Interessantes, und das ist, er sagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Wer sind ihnen? Erstens die 11 Jünger. Und wer dann noch? Ist noch ein bisschen zaghaft. Ich bleibe so ein bisschen dran, bis du das innerlich vom Herzen gepackt hast. Nochmal, Johannes 17, Vers 20. Aber nicht für diese allein bete ich, sondern für die durchs mein Wort glauben. Wen meint er damit?
Mich.
Gut, 5% sind jetzt dabei, die anderen noch nicht ganz. Also ich möchte nicht mit euch rhetorische Spielchen spielen. Es geht für mich um was viel Ernsteres. Und ob du mir jetzt wirklich antwortest dabei oder nicht, ist auch nicht so wichtig. Die Frage geht eigentlich, worum geht es hier? Was hat Bill Johnson gesagt? Phase 1 ist, Jesus verließ seine Welt und kam in unsere Welt. Phase 2 ist, er ließ seine Welt hier wirksam werden. Was erzählt uns Johannes? Dieses ist das erste Zeichen, das Jesus zu Kana in Galiläa tat und was der Herr dort wirkte, seine Herrlichkeit wurde wahrnehmbar oder offenbar. Das heißt, jetzt gibt uns Johannes einen Clou, in welche Weise oder was war ein Schlüssel zu dem Wirken von Phase Nummer 2 von Jesus' Wirken? Das steht in Zusammenhang mit Gottes Herrlichkeit. Und was sagt Petrus uns? Er wurde gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Und wozu brauchen wir Herrlichkeit und Ehre? Herrschen über seine Hände Werk. Nun sehen wir bei Jesus, er tut Naturwunder zunächst. Er hat dann viele andere Wunder auch getan, aber hier fängt es an mit Wundern. Und Johannes sagt, das gab eine Einwirkung von Gottes Herrlichkeit. Also verstehen wir, wie, in welcher Weise ließ Jesus seine Welt wirksam werden? Durch die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit. Und Phase 3 ist, ich komme vom Vater und ich gehe zum Vater und hinterließ uns seine Welt. Und wenn er jetzt knapp bevor er seinen letzten Schritt antritt und zurück zum Vater geht, sagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, und Petrus sagt, er hat sie empfangen, die gebe ich ihnen. Wozu? Keine Trickfrage, aber ich möchte, dass du mir das sagst. Wozu? Gleiche Befähigung, gleiche Werke. Das heißt, Jesus hat uns nicht mittellos hier zurückgelassen. Das ist eine andere Art, das was sicherlich an anderen Stellen auch in anderer Weise formuliert wird. Jesus ging zurück in seine Welt und hinterließ seine Jüngern was? Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Wozu? Johannes 14, Vers 12, damit sie die gleichen Werke tun können, die er auch tut. Und irgendwo hat das zu tun mit, was ist der Auftrag? Die Herrschaft Gottes zum Ausdruck bringen. Und was ist die Befähigung dazu? Gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Und am Ende seines Lebens sagt er, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, davon gebe ich ihnen. Ich möchte noch einen letzten Gedanken, um diesen ersten Gedanken zum Abschluss zu bringen, einen letzten Vers hinzuziehen. Absatz 2.5. Hier ein Vers, der die Kreuzigung Jesu oder besser gesagt den Tod Jesu bei der Kreuzigung beschreibt. Und diese Aussage oder dieser Bericht steht so in allen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas. Hier jetzt Markus 15, Vers 37, sehr bekannte Verse. Jesus, nachdem er viele Stunden am Kreuz hing, steht, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und gleich der nächste Vers. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Nun gehe ich davon aus, dass ihr in dieser Gemeinde schon recht gute Lehre empfangen habt über die Stiftshütte oder den Tempel. Und bekanntlich, dass die Stiftshütte oder Tempel besteht aus drei Bereichen. Vorhof, Heiligtum und Allerheiligste. Im Vorhof durften alle, also alle im Volk Israel hinein. Im Heiligtum, wer durften dort hinein? Die Priester, wie oft gingen sie hinein? Täglich, vielleicht einmal am Tag oder zweimal, auf jeden Fall täglich. Und dann ins Allerheiligste, wer durfte dort hinein? Nur der Hohepriester. Und wie oft ging er dort hinein? Einmal im Jahr. Und wie ging er dort hinein? Sehr, sehr vorsichtig, mit gebührenden Opferhandlungen und vieles mehr. Es war ganz genau erklärt, der Vorgang, bis er dort hineinging. Und der Grund ist, und warum ging er nur so selten dort hinein? Dort gab es die Bundeslade. Und die Bibel beschreibt uns genau, dass Mose bekam die Anweisung vom Herrn, also ich sage es ein bisschen grob oder plump, es war ein Kasten, also etwa einen Meter lang, beim halben Meter so rechteckig lang. Und auf dieser Bundeslade, alles in Gold eingekleidet, war dann der Gnadensitz und aus einem großen Stück Gold geschmiedet noch die beiden Engelflügel von den Cherubim. Und man meint, dass das Gewicht von diesem Gold, was dort alles geschmiedet wurde, war etwa 35 Kilogramm Gold. Also auf der Bundeslade, hier der Gnadensitz, die beiden Engelflügel. Und die Bibel beschreibt es genau und sagt, dort zwischen den Engelsflügeln, dort befand sich die Intensität von Gottes Herrlichkeit, die nicht so genau beschrieben wird, aber nur ansatzweise, aber in einer Intensität, wie es vor der Zeit von Mose mit der Stiftshütte und dann später mit dem Tempel und nach der Zerstörung von Jerusalem nicht wieder so war. Niemals auf Erden in so einer Intensität war dort Gottes Herrlichkeit. Und das war sicherlich der Grund, warum das Heiligtum von dem Allerheiligsten durch einen ganz großen, schweren Vorhang abgetrennt war. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, vielleicht 5 Meter hoch, ganz dick, fester Vorhang. Und dieser Vorhang zerriss, ich finde es noch bezeichnend, dass da steht, von oben runter. Nicht, dass man sagen kann, jemand hat es von unten aufgetrennt, sondern von oben und wurde aufgetrennt. Also, dass der Vorhang oder die Trennung zwischen Heiligtum und Allerheiligste wurde jetzt aufgetrennt. Frage, was denkst du, wollte der Herr uns damit signalisieren? Bis zu Jesu Kreuz oder besser vor seiner Kreuzigung ging das nur bis hier und nicht weiter, für keinen. Und der Hohepriester war ja auch stellvertretend, hat auch eine Rolle dort gespielt. Deswegen konnte er hinein, sonst niemand. Und wenn Gott sagt, beim Kreuz Jesu ist dieser Vorhang zerrissen, was wollte der Herr uns damit signalisieren? Seit dem Kreuz Jesu ist der Zugang zu der Herrlichkeit Gottes nicht mehr verborgen. Also man könnte jetzt diese Aussage von Jesus, dass er betet und sagt, kurz bevor seiner Kreuzigung, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die gebe ich ihnen. Und dass man das Zusammenhang bringt und sagt, und Gott tut in besonderer Weise signalisieren und sagt, der Weg in die Herrlichkeit ist seit dem Kreuz Jesu zugänglich. Diese Trennung ist aufgehoben worden. Es sind also zwei unterschiedliche Arten, um im Prinzip die gleiche Wahrheit zu vermitteln. Das, was im Alten Testament unmöglich war, dass ein normaler Mensch Zugang zu Gottes Herrlichkeit hat, ist nun möglich, weil der Vorhang zerrissen ist. Und Jesus sagt, und Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die gebe ich ihnen. Jetzt noch einen Gedanken. Den habe ich gestern schon mal angedeutet und den möchte ich heute weiterführen. Und der möchte uns am Samstagabend in der Segnungszeit begleiten. Und das sind diese zwei Begriffe, geben und empfangen. Ich lese mal Absatz 2.6 vor. Also ich wechsle jetzt das Thema in Vorbereitung auf den Abend morgen Abend die Segnungszeit. Ich werde dann wahrscheinlich morgen Vormittag noch ein bisschen erklären, wie wir uns das vorstellen könnten. Absatz 2.6. Zunächst mal so eine Art rhetorische Frage, wie man das Evangelium Menschen erklären könnte. Ich denke, diesen Vers, der Johannes 3, Vers 16 steht, der ist den meisten von uns sehr, sehr gut vertraut. Johannes 3, Vers 16. Hier habe ich die Elbefelder Übersetzung. Meistens, wenn ich das frei zitiere, kommt die Luther Übersetzung raus, weil die habe ich schon ganz lange auswendig gelernt. So viele ihn aber, Entschuldigung, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also ich denke, die allermeisten kennen ihn auswendig, haben den schon bei Alpha-Kursen und guten Anlässen schon mit Menschen gebetet oder ihnen zugesprochen. Deswegen will ich für heute nur einen Gedanken hier hervorheben, habe ich auch gleich fett untergedruckt. In diesem Vers sagt, Gott hat die ganze Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und Vergangenheitsform, also Gott hat seinen Sohn gegeben. Die Frage ist, und was bedeutet das für jeden von uns Menschen? Steht hier ein Vers in Johannes. Es gibt sicherlich auch andere Verse, die das zum Ausdruck bringen könnten. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Den Schwerpunkt für jetzt möchte ich legen auch auf so viele ihn aber aufnahmen. Oder eine andere Übersetzung sagt, so viele ihn annehmen. Oder man könnte es auch übersetzen, so viele ihn empfangen. Also, dass wir das festhalten wollen, es gibt also zwei Beteiligungen. Gott gab, hat seinen Sohn gegeben. Und was bedeutet das für jeden Menschen? Dass ich hinkomme zum Kreuz Jesu und den Sohn annehme, aufnehme, empfange. Nächste rhetorische Frage. Und tut jeder Mensch das? Leider nicht. Und das ist das Thema Evangelisation, dass wir also Menschen begleiten und sagen, das ist unbedingt wichtig, dass du zum Kreuz Jesu kommst und nicht nur hinkommst, sondern dass du den Sohn empfängst, aufnimmst, in deinem inneren Raum gibst, dass er dein Herr sei, dass du Jesus aufnimmst und so viele ihn aufnahmen. Wenn wir das, was Gott uns gibt, aufnehmen, dann geschieht etwas Phänomenales bei uns und hier wird es beschrieben, was ist das, was in diesem Fall geschieht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Also die drei Gedanken, die zusammengehören, ist geben von Gott, annehmen von mir und die Auswirkung ist in diesem Fall Kinder Gottes zur Familie Gottes gehören. Ich möchte den Gedanken nochmal verinnerlichen. Ich habe das gestern schon mal angedeutet. Und das geht in die Richtung. Stell dir vor, ich mache das ein bisschen vielleicht karikaturhaft. Stell dir vor, ich bin ein überzeugter Atheist. Jetzt kommt jemand auf mich zu und sagt, lieber Freund, ich möchte dir die gute Nachricht sagen. Es gibt einen Gott im Himmel. Ich sage, wie bitte? Es gibt einen Gott im Himmel und der hat seinen einzigen Sohn gegeben. Okay, das ist ein interessanter Gedanke, darauf bin ich nie gekommen. Also es gibt einen Gott im Himmel und der hat seinen einzigen Sohn gegeben. Ja, er hat ihn gegeben am Kreuz, dass er sein Leben ließ für dich. Sag ich, also es gibt einen Gott im Himmel, also als Atheist bin ich auf so eine Idee noch gar nicht gekommen. Mhm. Und er hat einen Sohn und den hat er gegeben. Also ich merke, lieber Freund, du bist so überzeugt von dieser Sache. Ich denke, das kann ich gut so stehen lassen. Ich lehne das nicht ab. Nein, ich merke, du bist so ganz, ganz begeistert von dieser ganzen Botschaft. Ich lehne es nicht ab, aber das kann ich gut so stehen lassen. Die Frage ist, hilft es, wenn ich eine Wahrheit stehen lasse? Was braucht es, damit sie bei mir wirksam wird? So viele ihn aber annehmen, aufnehmen. Das heißt, dass für Wahrhalten einer geistlichen Wahrheit, also nicht ablehnen, das für Wahrhalten ist nur der erste Schritt. es braucht noch ein kleines bisschen mehr. Und das ist, ich muss unbedingt den Sohn Gottes annehmen, aufnehmen, dann werde ich ein Kind Gottes zur Familie gerechnet. Das heißt, wenn Gott uns etwas gibt, dann bringt es auch irgendwo eine Herausforderung zu uns. Willst du das annehmen, was der Herr für dich hat? Damit sind wir dann wieder bei dem Thema Gottes Herrlichkeit, Absatz 2.7. Dies ist jetzt so ein Resümee von gestern und heute. Zunächst mal diesen Vers, den Paulus uns geschrieben hat, Römer 3, Vers 23, Absatz 2.7. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren. Also ich habe es mit diesem Diagramm so mit der Hand versucht darzustellen. Alle Menschen, die hier als Nachkommen Adams auf Erden leben, kommen auf Erden an mit einem gravierenden Defizit, mit einem großen Mangel an Herrlichkeit. Und jetzt zunächst mal von Jesus, dass Petrus schrieb, den Vers, und Jesus empfing vom Vater Herrlichkeit und Ehre, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn ging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann steht da den Vers, den wir eben angeschaut haben: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Also jetzt zum Thema Herrlichkeit. Jesus sagt, der Vater hat mir die Herrlichkeit gegeben. Petrus sagt, er hat sie empfing die Herrlichkeit. Und dann betet Jesus: Und Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Und wenn Gott uns etwas gegeben hat, was bedeutet das für uns? Wenn ich nochmal unseren Freund hier mime, also das ist ein total überwältigender Gedanke, auf den wäre ich jetzt nie gekommen. Das kann ich gut so stehen lassen. Wie weit hilft mir das? Nur so weit, wie ich stehen lasse. Was ich in diesen Tagen, worüber ich reden möchte, ist: Es könnte gut sein, dass ich manche sehr wichtige Themen zum Thema Gottes Heilsplan und das Heilswirken Jesu nicht anspreche. Also es gibt eine große Anzahl wichtiger Themen und ich gehe davon aus, dass ihr eh in dieser Gemeinde schon sehr gute Lehre dazu empfangen habt. Sicherlich ein ganz wichtiges Thema ist Gnade, Rechtfertigung, Vergebung. Wie kommt das alles durch das Blut Jesu oder die Liebe Gottes? Also es gibt, die sind jetzt beispielhaft für ganz extrem wichtige Themen, die die Grundlagen von dem gesamten Evangelium darstellen. Und ich möchte nicht wiederholen, was du eh schon gut weißt oder was dir schon eh gut gelehrt ist. Sonst brauche ich ja gar nicht kommen, wenn ich das nur wiederhole. Ich möchte nebst all dem, was du weißt von Gnade, Vergebung, Rechtfertigung oder Gerechtigkeit und Glaube und Liebe und das Blut Jesu und das ist eine Riesenanzahl von ganz wichtigen Themen, die lasse ich alle so stehen. Das stelle ich in keinster Weise irgendwo in Frage oder schmälere es, sondern ganz im Gegenteil sage, ich gehe sehr davon aus, das hast du schon alles in einer guten Weise gelehrt bekommen und verinnerlicht. Und zu dieser Anzahl von ganz wichtigen Themen möchte ich noch ein Thema hinzufügen und sagen: Und welche Rolle spielt Gottes Herrlichkeit in dem Heilsplan Gottes? Wenn man zu dem Thema Gerechtigkeit oder Rechtfertigung sagen würde: Durch den Sündenfall sind wir in den Stand der Ungerechtigkeit gekommen und durch Jesu Kreuz ist nur eine Möglichkeit, damit wir wieder die Gerechtigkeit bekommen, das heißt die Versöhnung, die Wiederherstellung der Beziehung. Aber darüber rede ich nicht, nicht weil es nicht wichtig wäre, sondern weil ich davon ausgehe, das weißt du eh schon. Und stelle noch einen Gedanken hinzu und sage: Nebst all dem anderen, was durch die Versöhnung Jesu und die Gerechtigkeit Jesu und die Vergebung Jesu möglich geworden ist, noch ein Thema stelle ich hinzu und sage: Durch das Evangelium ist die Wiederherstellung von dieser Krone der Herrlichkeit, wie David das formuliert hat, die verloren ging, die ist möglich geworden. Durch Jesus wird das wiederhergestellt. Und ich habe hier zwei beispielhafte Verse herangezogen. Und das eine ist 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Ich habe das genau so stehen lassen, wie das in der Elberfelder ist. Es kommt eigentlich aus einem Zusammenhang das ganze Zitat. Schön wäre es, wenn man das alles lesen kann, aber für heute habe ich das sehr knapp gefasst. 2. Thessalonicher 2, Vers 14, Paulus sagt, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Zunächst mal möchte ich den Schwerpunkt legen auf diesem ersten Begriff, unser Evangelium. Eigentlich ist das eine Höflichkeitsform von Paulus. An anderer Stelle im Galaterbrief oder so sagt er, niemand hat ihm das Evangelium erklärt. Gott hat es ihm selber durch Offenbarung gezeigt. Wenn er sagt, unser Evangelium, ist das so ein bisschen die Höflichkeitsform. Eigentlich müsste er sagen, mein Evangelium. Warum mein Evangelium? So hat Gott selber mir das Evangelium verkündigt. Und einen Aspekt von diesem mein Evangelium oder unser Evangelium ist die Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesu Christi. Petrus schreibt es ein bisschen anders, aber es geht in genau die gleiche Richtung. 1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhabe der Herrlichkeit, die im Begriff steht, geoffenbart zu werden. Paulus formuliert es das als Erlangung, Petrus formuliert es als Teilhaben an der Herrlichkeit. Und wenn wir diese Gedanken hier verknüpfen mit dem Gebet Jesu, was sagt er? Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Und was sagt Paulus dazu? Unser Evangelium, das wir verkündigen, hat noch einen Aspekt und das ist die Erlangung der Herrlichkeit. Oder Petrus hat es formuliert und gesagt, ich schreibe euch allen in diese Gemeinde und sage, ihr seid Teilhabe, ihr bekommt einen Anteil an der Herrlichkeit Jesu Christi. Also das in anderer Weise formuliert, geht das in die ähnliche Richtung. Jesus gibt seine Herrlichkeit, Paulus sagt, wir dürfen sie erlangen und Petrus sagt, wir dürfen daran einen Anteil bekommen. Dann bist du gefragt oder eingeladen. Ich sage das jetzt schon, morgen werden wir noch ein paar lehrmäßige Themen anschauen, aber die Segnungszeit, die ist gedacht, dass diese zwei Verse unter anderem in die Praxis für dich umgesetzt werden, ein Erlangen oder, wenn du möchtest, kannst du da hinzufügen, ein Empfangen der Herrlichkeit oder einen Anteil bekommen an der Herrlichkeit, dass die Herrlichkeit bei dir wirksam wird. Jesus gibt die Herrlichkeit und danach bin ich eingeladen, es zu erlangen oder einen Anteil zu empfangen. Ich überlege mir, das ist jetzt schon 9:30 Uhr, ob ich da noch ein Zeugnis hinzu erzählen sollte oder ob wir lieber jetzt Amen sagen sollten. Ich habe jetzt den ganzen Abend nur euch mit schwerer Theorie beladen. Vincent, ich möchte euch nicht überfordern, wenn wir morgen noch einen langen Tag haben, dass wir lieber einen Abschluss jetzt machen. Noch weitermachen. Gut, das kostet dann ein bisschen mehr. Okay. Knüpfen wir mal an bei dem Beispiel von Wasser zu Wein verwandeln. Das war ja ein Naturwunder von besonderer Art oder auch ein Speisewunder, könnte man sagen. Ich bin fortwährend dabei zu schauen, wo gibt es Beispiele von dem, was ich in der Bibel als Lehrprinzipien sehe, in dem Leben von Menschen und wie wirkt sich das aus. Und in verschiedener Weise gibt es da Beispiele, wo man eine Menge lernen kann. Ich habe in unserem Skript auf der Seite 22, vielleicht wollen wir mal hinblättern, habe ich, hier gibt es kein wirkliches Literaturverzeichnis, wo kommen diese Ideen her. Aber vielleicht als, wie ich das geschrieben habe, Seite 22, Anregung für das persönliche Studium oder persönliche Lesen, ist ein Buch von Robert Slierden, Gottes Generäle. Hat jemand dieses Buch, oder mittlerweile sind es ja auch schon, glaube ich, 3 oder 4, die er geschrieben hat. Mir gefällt zweierlei oder vielleicht mehreres bei diesen Berichten von Roberts Lierden. Also er hat in dem Band 1, auf den ich mich jetzt hier beziehe, hat er das Leben von Menschen beschrieben, so vielleicht von 1875 bis 1925. Und unter anderem ein ganz starkes, kraftvolles Wirken, was man dort erlebt oder was man bei diesen Personen beobachten kann. Aber er hat auch sehr ehrlich geschrieben über die Mängel oder Fehlverhalten oder charakterlichen Defizite von diesen Menschen hat er geredet. Also nicht alles nur schön geredet, sondern wirklich ein objektives Bild dargestellt. Und es ist echt gute Lehrmaterial zu schauen, in einer gewissen Weise, wie sind diese Personen in so eine Beziehung mit Gott hineingekommen und so eine intensive Gegenwart Gottes erlebt haben und wie hat sich das ausgewirkt und in welchem Umfang war das sichtbar. Und in unserer modernen Zeit möchte ich dann lieber mal daraus ein Beispiel erzählen. Wer kennt die Heidi Baker? Wer weiß was von Heidi Baker oder hat sie mal gesehen? Sie ist mit ihrem Mann in einem Dienst in Mosambik durch den Herrn berufen worden. Und bevor ich in 2006 von Südafrika aus nach Deutschland übergesiedelt bin, da habe ich sie einige Male auf Konferenzen erlebt. Meine Informationen sind da demgemäß wahrscheinlich schon ein bisschen veraltet. Mittlerweile sind ja auch viele Jahre ins Land gegangen. Aber sie hat ein bisschen was erzählt, was mich innerlich total angerührt hat. Also Mosambik hatte mehr als 2 Jahrzehnte einen Bürgerkrieg, in dem praktisch die gesamte Wirtschaft, aber wirklich die gesamte Wirtschaft zerstört wurde. Und die Menschen waren dann so arm, die hatten wirklich physisch nichts mehr, also nichts mehr zu essen. Die haben von Baumwurzeln sich ernährt, weil es einfach nichts mehr gab. Da gab es nichts mehr. Und Gott hat sie und ihren Mann Roland hingeschickt und die haben durch diesen Bürgerkrieg, gab es ganz viele Waisenkinder und die haben sich auf den Schutthalden von Maputo haben sie sich ernährt. Ich weiß nicht, wovon er, da ist ja nichts zu essen. Auf jeden Fall, sie hat die Kinder dann eingesammelt, sie haben ein Kinderheim gegründet. Und es muss etwa rundweg ein Jahrzehnt sein, hatte sie dann zusammen mit ihrem Mann ein echtes, komplettes Burnout. Sie sagt, sie haben in den 10 Jahren nichts hingekriegt, außer Burnout. Vollkommen überarbeitet, entnüchtert, enttäuscht, entalles. Und dann kam sie über einen langen Weg nach Amerika zu einer Konferenz und dort hat ein vollmächtiger Mann für sie gebetet. Und sie ist so überströmt worden von Gottes Herrlichkeit. Sie sagte dann, dass sie für rundweg 1 Woche konnte sie sich irgendwo nicht mehr bewegen. Sie war vollkommen überwältigt von Gottes Gegenwart. Und in dieser Zeit hatte sie eine persönliche Begegnung, so eine Vision mit Jesus. Und Jesus hat ihr 3 Zusprüche gegeben. Gesagt, das erste ist, er gibt ihr Autorität über Krankheit. Das zweite ist über Essen, Nahrung, weil das eben in Mosambik ein Problem ist. Und das dritte über Autorität in, sag mal, im Gespräch oder in Verhandlungsgesprächen mit den Behörden. Denn Mosambik ist sehr stark marxistisch geprägt und bis heute auch letztendlich haben die große Fragen über den christlichen Glauben. Und sie kamen dann zurück nach Mosambik und sie hatten dann ein Kinderheim mit etwa 250 Kindern. Und dann erzählt sie bei dieser einen Konferenz, dass an einem Tag aus heiterem Himmel kommt er von den Behörden, von den marxistischen Behörden, von der Regierung dorthin und sagen, das Haus, in dem ihr hier euch aufhaltet, das ist ein Regierungshaus und ihr verkündigt die christliche Lehren, das wollen wir nicht, bitte alle raus. Und das war am Nachmittag, da wurden sie buchstäblich rausgeschmissen. Und da standen sie mit mehr als 250 Kindern auf der Straße. Und sie sagt, sie sind dann die Straße entlang gegangen, ich weiß nicht, wie das kam, wie weit das war, mehrere Kilometer, und sind dann irgendwo bei einem Bauern untergekrochen und haben dann in seiner Scheune übernachtet. Hungrig, 250 Waisenkinder, nichts zu essen. Sie sagt, am nächsten Morgen, da klopft es an der Tür, und da, also Roland und Heidi sind amerikanische Bürger, da war die Frau des amerikanischen Botschafters da. Und sie sagte, oh, liebe Heidi, ich habe so irgendwie gehört, ihr habt da so Missgeschick und Probleme, ich habe für euch ein bisschen Essen gebracht. Da hat sie da so einen Topf mit Reis und einen Topf mit, ja, was würde man hier das nennen, geschnetzeltes, also irgendwie so Hackfleisch oder sowas ähnliches, ich weiß nicht, vielleicht noch ein bisschen Gemüse. Und als sie das bringt und sie macht die Tür auf, 250 hungrige Kinderpaare. Und die ist ganz verdattert. Ich habe nicht gewusst, dass es mit meinen Kindern, also hätte ich das gewusst, dann hätte ich viel mehr Essen gebracht. Also ich dachte, es ist nur du und dein Mann und eure zwei Kinder, dass dieser Topf mit Reis und ein bisschen geschnetzelt, das reicht. Also es tut mir wahnsinnig leid. Da hat Heidi gesagt, ach, stellen Sie das mal hier hin. Hier haben sie irgendeinen Tisch gehabt, haben sie hingestellt, gesagt, Kinder, bringt mal alle eure Teller. Und die haben sich da alle hingestellt und die haben ausgeschöpft und ausgeschöpft und ausgeschöpft. Und sie sagt, alle 250 wurden satt und da war noch genug für den nächsten Tag auch noch. Und das hat sie nicht nur einmal erlebt, sie hat das mehrere Male erlebt. Und was irgendwie der Clou an der Geschichte ist, dass sie so eine Begegnung hatte mit der Herrlichkeit des Herrn, seitdem geschehen diese Dinge. Und die Frage, die mich beschäftigt, ist, dein und mein erstes Problem ist wahrscheinlich nicht Mangel an Nahrungsmitteln. Also wenn dieser Laden kein Essen hat, dann gehen wir zum nächsten. Also hier gibt es bestimmt eine ganze Menge Supermarktketten und gutes Essen. Also ist dein und mein Problem nicht in erster Linie zu wenig Essen und ist wahrscheinlich auch nicht in erster Linie das Problem zu wenig Wein, wie das bei Jesus war. Und so ist das wahrscheinlich nur als Ansatzpunkt zu verstehen. Dahinter steckt etwas anderes und das ist das starke, übernatürliche Eingreifen vom Herrn in unsere tagtägliche Situation. Das heißt, meine Notsituation oder deine Notsituation ist etwas ganz anderes als Heidi Baker. Und ich sage auch nicht, wir müssen alle unbedingt nach Heidi Baker fahren, um da was zu erleben, sondern ich sage mir, Herr, wir sind hier in Deutschland, du hast uns hier hingestellt, aber wir brauchen alle das Einwirken von Gottes Herrlichkeit. Und das Einwirken von Gottes Herrlichkeit, das führt zu einem übernatürlichen Ereignissen. Und so bin ich nicht so sehr auf der Suche nach Wasser zu Wein verwandeln oder ähnliches, sondern die Fragen, die mich beschäftigt, Herr, was sind geistliche Prinzipien, die wir hier erkennen können? Und in welche Weise können wir die in unserem Leben erleben oder umsetzen oder dass die eine Realität werden? Das interessiert mich mehr, deswegen schaue ich mir diese Berichte an und frage mich, und Herr, wie können wir das in unserem eigenen Leben umsetzen? Und immer wieder bemühe ich mich darum zu schauen, wo gab es zum Thema Heilung oder Versorgung oder das Eingreifen Gottes und dass die Menschen, ich mit den anderen, mit denen wir alle zusammen sind, mehr von Gottes übernatürlichem Gegenwart, von seinem kraftvollen Wirken hier eingreifen möchten. Ich denke, vielleicht mache ich heute Abend einfach mal mit diesem kurzen Beitrag einen Schluss und dann morgen werden wir noch mehr, ich werde noch versuchen, noch ein paar mehr Beispiele zu geben, aber für jetzt, denke ich, würde ich jetzt mal einen Abschluss machen. Vincent.